Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz. Heute mit mir, Georg Hoffmann. In der Redaktion mitgewirkt hat Angela Albrecht. Heute reden wir über Menschenrechte. Hintergrund ist, dass vor 50 Jahren auch die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention hat unterschrieben. Dazu im Verlauf von diesem Wochenmagazin noch mehr. Zuerst schauen wir mal mit Menschenrechtsorganisationen, wo sie aktuell so dran sind. Und ja, es sind Themen, die vermeintlich in die Vergangenheit gehören, die uns aber in der Gegenwart und auch in der Zukunft wahrscheinlich noch beschäftigen. Ein Recht auf das Leben, Meinungsfreiheit, Religions- und Versammlungsfreiheit oder auch Gleichheit vor dem Gesetz. All das wird international zu den Menschenrechten gezählt. Ich merke bei dieser Aufzählung schnell, was wir als selbstverständlich anschauen und auch so als Freiheiten kennen da bei uns. Das ist leider längst nicht überall Realität. Das habe ich auch schnell gemerkt im Gespräch mit dem Simon Brechbühl von der christlichen Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International, CSI. Er ist CEO bei CSI, da am Sitz in der Schweiz, und sieht allein schon bei der Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit ein Privileg hier.
Wir wachsen da auf, wie das selbstverständlich ist. Ist es aber nicht weltweit gesehen. Weltweit sind 3/4 oder Weltbevölkerung leben in Ländern, wo man die Freiheiten nicht hat. Und das macht sich bemerkbar, ja, physisch zum Beispiel, oder? Dass man effektiv unterdrückt wird, geschlagen wird aufgrund von seinem Glauben, entführt wird, versklavt wird. Oder dass man Nachteile erleidet in der Gesellschaft, sei das im Bildungswesen, sei das juristisch, also gesetzlich gesehen, dass man Bürger zweiter Klasse ist als Christ. Das, ja, sind so Situationen, die wir uns gar nicht so vorstellen können hier. Und das ist aber eigentlich dort, wo wir uns engagieren als CSI, weil wir der Überzeugung waren, dass jeder Mensch ein Recht hat auf ein freies Leben, auf ein Leben in Würde. Und dass es da noch sehr viel zu tun gibt in der heutigen Welt.
Der Name Christian Solidarity International, christliche Solidarität auf der Welt, international, ja, Latla vermutet, es geht vor allem um christliche Glaubensverfolgte, aber erst dort, so viel mir ist, ein für weitere Glaubensverfolgte auch. Also differenziert dort je nachdem mehr oder weniger. Also warum ist das euch auch wichtig oder was ist euch wichtig?
Das geht ein bisschen zurück auf die Gründerzeit von CSI. CSI ist als Menschenrechtsorganisation gegründet worden, 1977, und zwar im Nachgang zu den Schwiegenmärschen für verfolgte Christen, wo Tausende von Menschen in der Schweiz auf die Straße gegangen sind, für die verfolgten Christen hinter einem eisernen Vorhang eine Stimme zu geben. Also es ist ganz klar christlich motiviert und eben auch für verfolgte Christen. Aber dort, wo Christen unterdrückt und verfolgt werden, werden häufig auch andere Menschen unterdrückt, andere Glaubensgemeinschaften. Also zum Beispiel Stichwort Jesiden im Irak. Und je nach Kontext oder Netzwerk, das wir haben, tun wir dann einfach den Menschen in Not helfen, die wir gerade vor Ort in Not sieht. Also, dass wir dann nicht die Christen gegen die anderen Glaubensgemeinschaften ausspielen, die genauso leiden. Zum Beispiel, wir mögen uns alle erinnern, wo der Islamische Staat in Irak und auch in Syrien wirklich alles, was nicht seiner Ideologie entspricht, einfach vernichtet hat, also Menschen umgebracht hat. Wir sind dort vor Ort tätig, auch im Irak und in Syrien. Und wir fragen dann nicht, wenn es Opfer gibt, sind das ausschließlich Christen oder sind das eben auch andere Glaubensgemeinschaften.
CSI ist in vielen Projektländern im Einsatz und auch in der Nothilfe tätig und Katastrophenhilfe. In Krisen- und Konfliktgebieten. Und ein spezieller Fokus ist da gegen auch auf Glaubensverfolgte.
Der Hauptfokus ist natürlich schon verfolgte Christen und auch aufgrund unserer Netzwerke, der Einsatzgebiet, wo wir sind. Da dazu stehen wir und ich denke, das ist schon sehr legitim und sehr wichtig, dass man einen Fokus hat auf unsere verfolgten und notleidenden Glaubensgeschwister.
Und je nach Region von der Welt eben, sind Muslime vielleicht in der Mehrheit oder eben dann auch in der Minderheit? Kann man sagen, generell schauen wir auch ein bisschen auf Minderheiten und wie es denen geht?
Überall in unseren Projektländern, wo wir tätig sind, ist es so, wenn es um Glaubensverfolgung geht, betrifft es eigentlich eine Minderheit. Oder? Also es ist allgemein so, dass Minderheiten einen schwereren Stand haben in ihrer Heimat, sei das religiöse Minderheiten, ethnische Minderheiten und eben je nach Kontext, also in Indien, Stichwort Hindu-Extremismus. Der betrifft es ja nicht nur die Christen, die unterdrückt werden, sondern auch die Muslime. Also uns ist es wichtig, je nach Kontext und je nach Land, wo wir tätig sind, mit unserem Netzwerk kommen, dass wir darauf einen Fokus haben. Und darum ist das das Kriterium, wo das wir tätig sind auf der Welt. Also es geht schlussendlich wirklich um Hilfe für religiös verfolgte Menschen, für verfolgte Christen in erster Linie, aber auch für andere Minderheiten.
Und im Fokus auch immer der Mensch, egal woher er kommt und wie er denkt und glaubt. Menschenrechte sind ja irgendwo mal dann auch definiert worden. Wir reden jetzt davon, dass 50 Jahre Menschenrechtskonvention auch schon besteht, die die Schweiz mit ratifiziert hat. Und wie weit sind wir dann auch weg davon, dass man davon reden kann, dass alle Menschen ihre Menschenrechte wahrnehmen können?
Wenn man mal die weltweite Sicht hat, sind wir sehr weit davon weg. Hingegen auf dem Papier, also du hast es jetzt erwähnt, oder Menschenrechtskonvention, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die haben eigentlich fast alle Staaten ratifiziert und bekennen sich auf dem Papier dazu. Die Realität sieht anders aus. Die Realität ist effektiv so, dass nachher die Menschenrechte häufig im entsprechenden Kontext und Land entsprechend interpretiert werden. Darum würde ich schon sagen, in der westlichen Welt haben wir das Privileg, das historisch gesehen, oder auch als christliches prägtes Abendland, wo sehr vieles über die Jahrzehnte bei uns hat dürfen entstehen. All die Freiheiten, die wir haben, sei das die physischen Freiheiten, die wir geniessen, wir können fast herreisen, wo wir wollen. Wir sind natürlich materiell auch relativ gut aufgestellt, immer noch in Westeuropa im Vergleich zu anderen Weltregionen, wo Menschen wirklich ums Überleben kämpfen, ums tägliche Überleben. Ja, darum denke ich, es ist gut, wenn wir uns vor Augen führen, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und damit natürlich auch immer die Frage damit verbunden ist, ja, was haben wir denn auch für eine Verantwortung mit den Privilegien, die wir hier haben.
Der Simon Brechbühl sieht das auch nicht nur von weitem, von da aus der Schweiz. Er war selber auch schon in Projektländern, wo sogar bis vor kurzem noch Menschen als Sklaven gebraucht und missbraucht wurden. Sklaverei sei auch bei CSI speziell schon lange im Fokus.
Schon seit Mitte der 90er Jahre. Und ich durfte mitgehen und vor Ort mit Betroffenen dürfen reden, die kürzlich aus der Sklaverei sind befreit wurden. Also das heisst, es sind Südsudanesen, die während dem sudanesischen Bürgerkrieg sind in Norden entführt wurden. Und dort sind versklavt worden und jahrelang in der Sklaverei haben gelebt. Und CSI tut die Ausfindung machen mit Netzwerken im Sudan und tut die zurückführen in ihre Heimat in Südsudan.
Das ist sehr eindrücklich, oder? Also wenn man von Menschen hört, die einfach nie Freiheiten hatten oder lange nicht Freiheiten hatten, oder? Also unvorstellbar.
Sklaverei ist ein abstrakter Begriff. Man kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, dass das heute noch existiert. Oder man weiss vielleicht, dass es existiert, aber denkt, es ist ganz weit weg und betrifft uns ja nicht. Als ich mit diesen Menschen geredet habe und wirklich mit einigen auch ein bisschen tiefer austauschen durfte, habe ich plötzlich schon gemerkt, jetzt wird der abstrakte Begriff Sklaverei und plötzlich ein ganz konkretes Gesicht über. Es geht um Menschenleben, es geht um Menschen, die Jahrzehnte teilweise in der Sklaverei gelebt haben. Das heisst, sie sind dort in ländlichen Gebieten im Sudan, sind die versklavt gewesen. Sklavenhalter sind häufig Grossgrundbesitzer, also so Bauernbetriebe, Farmen und die Südsudanesen, die werden dort als Leibeigene ausgenutzt, die werden geschlagen, sexuell missbraucht. Frauen haben häufig auch Kinder von ihren Sklavenhaltern. Sie haben eigentlich kein Recht und sie haben auch keine Hoffnung auf Veränderung. Niemand interessiert sich für sie. Die CSI hat dort effektiv einen Unterschied machen. Seit den 90er Jahren hat die CSI weit über 100'000 Menschen können befreien und zurückführen. Jährlich finden 5 Sklavenbefreiungsaktionen statt und bei jeder Sklavenbefreiungsaktion kommen 300 Menschen frei, also Frauen, Kinder, Männer. Bei den Kindern ist es so, dass die schon in die Sklaverei hineingeboren wurden, also die nächste Generation, wo seit 2005, seit dem Waffenstillstand zwischen Sudan und dem Südsudan, wo dann 2011 in die Unabhängigkeit vom Südsudan gemündet hat, seitdem gibt es keine Versklavungen mehr.
Solche Erfolge bedingen auf der Seite von CSI eine gute Vernetzung mit Behörden und Organisationen. Und auch Verhandlungsgeschick, wie der Simon Brechbühl schildert.
Es ist so, dass unsere Netzwerke im Sudan die betroffenen Menschen ausfindig machen können. Das sind häufig so Begegnungsorte, zum Beispiel, wenn man Wasser holen im Dorfzentrum. Das sind so wirklich relativ abgelegene Dörfer. Und wenn man dort sieht, dass das Menschen sind, die vom Aussehen her aus dem Südsudan stammen, die unsere Netzwerke ansprechen und fragen, ob sie freiwillig da sind, ob sie wieder zurück in ihre Heimat in Südsudan. Und wenn sie sagen, ja, sie werden eigentlich gefangen gehalten, aber sie sind nicht freiwillig da, dann kann man auch mit dem Sklavenhalter Kontakt aufnehmen und tut dem eigentlich eine Viehimpfung anbieten, also eine Impfung für die Rinder, für die Schafe, für die Geissen. Und im Gegenzug kommen die Menschen dann frei. So eine Viehimpfung ist sehr gefragt vor Ort, die kommt man sonst nicht über, kostet umgerechnet 50 Franken und kann man mehrere Rinder zum Beispiel mit dieser impfen. Also es ist schlussendlich eine Win-Win-Situation und fast unglaublich, wenn man das so hört, die effektive Tatsache, dass da zahlreiche Menschen in die Freiheit kommen.
Dank einem guten Deal kommen Menschen also in Freiheit bei der Arbeit von der christlichen Menschenrechtsorganisation CSI. Darüber haben wir mit dem Simon Brechbühl auch schon in einer anderen Folge geredet. Da schon zum Thema Sklaverei. Das könnt ihr nachhören. Ich verlinke es euch dann noch in den Shownotes zu diesem Podcast. Freiheiten haben wir vorher schon erwähnt als Teil der Menschenrechte. Aber auch Verbot können Teil sein von Menschenrechten. Zum Beispiel ein Verbot von Folter. Darüber Bescheid weiss die christliche Menschenrechtsorganisation ACAT, Aktion der Christen für die Abschaffung von Folter. Da setzt man sich, wie es der Name sagt, dafür ein, dass Folter weltweit abgeschafft werden sollte. Seit 40 Jahren gibt es auch eine Anti-Folter-Konvention der UNO. Wir haben mit der Kommunikationsverantwortlichen Kathleen de Beukeler geredet darüber, wie der Stand der Dinge heute ist aus Sicht von ACAT. Und sie redet zuerst mal über die Definition von Folter, respektive über wer das jetzt da wen foltert.
Da reden wir eigentlich von einer Person in einer amtlichen Eigenschaft, die involviert ist oder die handelt mit Einwilligung vom Staat und wo dem Opfer grossen Schmerz oder Leid zufügt. Die Person handelt auch mit Absicht und hat einen Zweck vor Augen. Also das ist entweder das Geständnis abzwingen oder er will Infos erhalten, das Opfer bestrafen oder demütigen. Also was die Umsetzung vom Folterverbot, also von der Anti-Folter-Konvention angeht, gibt es einige Länder, die es sehr gut machen, die klare rechtliche Rahmenbedingungen geschafft haben, die eine Null-Toleranz-Politik haben gegenüber Folter, transparente Kontrollmechanismen, die auch mit internationalen Gremien zusammenarbeiten und Sensibilisierungs- und Menschenrechtsbildungsprogramme auf Beine gestellt haben. Allgemein kann man sagen, dass je stärker der Rechtsstaat ist, umso besser die Konvention kann umgesetzt werden. Gute Beispiele, also da werden immer wieder die skandinavischen Länder genannt, aber auch Länder wie Neuseeland und auch die Schweiz. Aber auch in diesen Ländern gibt es Verletzungen von der Anti-Folter-Konvention. Also das sind Länder, die zwar sehr gut vorwärts gemacht haben, aber dort gibt es immer noch Verbesserungsbedarf. Wirklich nichts zu vergleichen, also das Ausmaß und die Schwere von diesen Foltertaten oder von diesen Handlungen, wo wir darüber reden, sind nichts vergleichbar mit den Handlungen, die es gibt in richtigen Folterstaaten.
Wenn man die Länderliste liest, die ACAT aufzählt als Regionen der Welt, die noch gefoltert wird, dann gibt es den Eindruck, dass da wortwörtlich so bestimmte Problemzonen noch sind.
Also man geht so davon aus, dass es zwischen die Hälfte und zwei Drittel der Länder sind. Und also die Länder, wo jetzt so ein bisschen in den Medien sind, also das sind zum Beispiel Syrien, Iran, Israel, wo auch systematische Folter an palästinensische Gefangene vorgeworfen wird. Sudan, Saudi-Arabien, wo zum Beispiel auch sogar junge Menschen zum Tod verurteilt, basiert auf Geständnissen, die unter Folter erzwungen worden sind. Dann haben wir noch Länder wie Ägypten, Eritrea, China, wo rigoros gegen uigurische Minderheiten vorgeht, oder Ruanda, wo politische Häftlinge foltert. Denn über das ACAT-Netzwerk haben wir immer wieder Berichte über Folter, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, Madagaskar, Kamerun. Und auch in Europa gibt es Folter, in Belarus und jetzt leider auch im Rahmen vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Und auch auf den amerikanischen Kontinenten werden Foltermethoden noch angewendet. Das betrifft auch die USA, die das als Mittel im Einsatz sieht gegen Terror. Es hat aber auch mal Zeiten gegeben, wo Besserung und Fortschritte sichtbar waren, schreibt ACAT zu 40 Jahren Anti-Folter-Konvention in einer Medienmitteilung. Die, die Folter als Methode anwenden, machen das aber häufig auch im Versteckten. Es sei also nicht wirklich alles transparent.
Das heisst, es gibt doch schon eine gewisse Scham auch. Also Folter findet auch immer mehr im Verborgenen statt. Und es gibt immer mehr Folter, wo man wie keine Spuren findet nachher, keine sichtbaren Spuren. Das heisst doch, dass es ja, Länder versuchen, das zu verstecken. Die Absicht ist immer weniger sichtbar. Aber systematisch ist sie viel Länder auf jeden Fall.
Ich weiss nicht, habe ich das richtig daraus herausgelesen? Hat es mal vor 40 Jahren oder in den Jahren danach, im ersten Jahrzehnt seit der Anti-Folter-Konvention, vielleicht zuerst mal eine Verbesserung gegeben und dann wieder eine Verschlechterung, oder hat es sich verschoben, oder wie würde das bezeichnen?
Ja, es hat auf jeden Fall eine Verbesserung zuerst gegeben. Also einer von den ACAT-Gründer hat in den Ende 80er Jahren hat er noch regelmäßig wiederholt, im Jahr 2000 werden wir keine Folter mehr haben in der Welt. Das war nicht einfach so eine Vision gewesen, er hat auch wirklich daran geglaubt. Unsere Vorgänger bei ACAT, die haben wirklich einen Fortschritt gesehen, und es hat damals auch immer mehr Länder gehabt, die die Konvention ratifiziert haben. Folter ist immer weniger toleriert worden, nationale Gesetze sind aufgekommen, Kontrollmechanismen, und dann auch anfangs von den 2000er Jahren ist auch das Fakultativprotokoll zu der Anti-Folter-Konvention gekommen, wo ein präventiver Ansatz zu der Anti-Folter-Konvention hinzufügt. Da reden wir über Kontrolle durch Gefängnisbesuche und Länder, die Bericht erstatten müssen. Das war so bis ungefähr zur Jahrtausendwende. Und dann ist der Krieg gegen Terrorismus, also mit den Anschlägen in den USA, 9-11 in 2001 und so ist gekommen. Und eigentlich sehen wir dort, dass die Toleranz gegenüber Folter immer mehr zugenommen hat. In einigen Regionen gibt es immer noch einen positiven Trend in Bezug zum Folterverbot. Aber es gibt immer mehr Ausnahmen, und jetzt der Rückgang von der Demokratie in vielen Ländern weltweit ist auch nicht förderlich.
So sagt Kathleen de Beukeler zu Entwicklungen aus Sicht von ACAT. Eine Organisation, wo man sich dafür einsetzt, dass man Foltermethoden auf der ganzen Welt abschaffen könnte. Wie gerade gehört, sind Entwicklungen in einer Demokratie oder auch ein Rückgang von Demokratie wie eine Art Symptom, das zeigen, ob Menschenrechte geachtet und eingehalten werden. Dass man als Bürger oder Bürgerin ein Recht hat auf Freiheit und auch ein Recht auf Beteiligung, das wird unter den Menschenrechten auch beschrieben. 50 Jahre ist es jetzt her, seit die Europäische Menschenrechtskonvention auch in der Schweiz ist in Kraft getreten. Heisst, die Schweiz hat erst dann, Ende November 1974, unterschrieben. Also lang nachdem, dass der Europarat die Konvention schon hat beschlossen hatte. Das war 1950. Und wo man zu Europa in den 1960er Jahren Menschenrecht intensiver hat angefangen debattieren, hat es in der Schweiz ja noch nicht einmal das Frauenstimmrecht gegeben auf nationaler Ebene. Darüber geredet haben wir mit dem Patrick Walder von der Schweizer Sektion von der Menschenrechtsorganisation Amnesty. Er sieht die Konvention als Erfolg mit Auswirkungen bis zu uns.
Ja, die Europäische Menschenrechtskonvention hat der Schweiz von Anfang an sehr viele konkrete Verbesserungen im Bereich der Menschenrechte, das heisst von den Rechten von uns allen, gebracht. Und eine ganz spektakuläre, wichtige Verbesserung ist eigentlich schon vor der Ratifizierung von dieser Konvention, und zwar das Frauenstimmrecht. Die Schweiz hat eigentlich die Konvention schon früher unterzeichnen. Das ist aber nicht möglich gewesen, weil damals eben in der Schweiz nur die Männer politische Rechte hatten und die Frauen zum Beispiel eben nicht können abstimmen und gewählt werden. Und der Europarat ist nicht einverstanden gewesen, dass die Schweiz die Menschenrechtskonvention unterzeichnet, solange eben die Frauen quasi von diesen Rechten ausgeschlossen sind. Also es ist ein Beispiel, das zeigt, dass Menschenrechte wirklich eine positive Auswirkung hat für viele von uns, mehr Recht verschafft haben. Und in den Jahren darauf, also nachdem 1974 die Konvention dann ratifiziert und in Kraft getreten ist in der Schweiz, sind dann in den folgenden Jahren immer wieder Schritte passiert. Beispielsweise das Verfahrensrecht von Anklagten sind gestärkt worden, die Privatsphäre ist besser geschützt worden vor Bespitzelung, Namensrecht bei Paar, Ehepaar hat man können, quasi gerechter organisieren. Und viel von den Menschenrechten, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention sind, sind dann 1999 auch in die Bundesverfassung integriert worden. Auch das ist letztlich ein Erfolg von der Konvention.
So wie die Schweizer Sektion von Amnesty in einer Mitteilung schreibt, sieht sich die Schweiz ja gern als Vorzeigeland punkto Menschenrecht. Wir haben da bei uns aber auch immer wieder unsere eigenen Hausaufgaben müssen machen, dass sie also gegenseitige Erwartungen rum waren zwischen Europa und der Schweiz und die Erwartungen sind immer noch rum.
Zwei Sachen fallen mir ein dazu. Das Erste, was man damals geglaubt hat, was der Bundesrat dann auch in der Öffentlichkeit gesagt hat, ist, ja, die Schweiz ist da sowieso vorbildlich bei den Menschenrechten und wir werden da nicht viel müssen ändern und werden auch nicht müssen erwarten, dass das Gericht uns verurteilt oder Klage gegen uns, gegen die Schweiz gut heisst. Das ist eine sehr optimistische oder auch einfach eine falsche Perspektive gewesen. Die Schweiz ist keineswegs ein Vorbildland gewesen im Bereich der Menschenrechte. Man hat dann müssen feststellen, dass die Schweiz zwar nicht sehr häufig, aber doch immer wieder auch quasi verurteilt worden ist, beziehungsweise eben so Klagen von Einzelpersonen dann gut geheissen worden sind.
Mittlerweile sind ja die Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Straßburg berühmt, ja, vielleicht sogar berüchtigt. So ist gerade das Jahr in Straßburg eine Klage von Schweizer Seniorinnen durchgekommen, die verlangt, dass bei uns der Bund mehr tun für den Klimaschutz.
Ich glaube, also die Schweiz ist auch heute noch, es gibt einige Verträge, die die Schweiz nicht anerkennt oder zum Beispiel kein individuelles Klagerecht ermöglicht. Andere Menschenrechtsverträge jetzt außerhalb der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo es zum Beispiel um die wirtschaftlich-sozialen Rechte geht, dort ist die Schweiz immer noch extrem zurückhaltend als eines von den ganz, ganz wenigen Ländern in Europa, wo sie die Rechte nur ein Stück weit anerkannt oder eben keine Individualbeschwerden ermöglicht. Also man könnte sich durchaus hoffen, dass die Schweiz noch mehr quasi zu dieser, zu dem Fundament von unserer Gesellschaft steht, wo für unsere Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheiten so wichtig sind, und es nicht jetzt bei dem belässt, dass man da Mitglied ist von dem Club vom Europarat, sondern das aktiv auch weiterentwickelt.
Der Patrick Walder ist bei Amnesty Kampagnenkoordinator und er weiss aus Sicht von einer Menschenrechtsorganisation, dass man auch heute unbedingt dranbleiben muss am Thema Menschenrecht, auch auf globaler Ebene.
Also ich glaube, die EMRK, die Konvention, ist ein bisschen das Opfer von ihrem eigenen Erfolg geworden, kann man sagen. Sie schützt unsere Rechte wirklich sehr erfolgreich und wir nehmen die heute fast als selbstverständlich, als garantiert und sicher. Und das ist aber nicht unbedingt der Fall. Wir müssen die Rechte weiter fördern, respektieren, schützen, auch weiterentwickeln. Wenn man das nicht macht, dann kann es sehr schnell in eine andere Richtung gehen, also dass wir unsere Rechte verlieren, dass sie abgebaut werden. Und das ist nicht ein abstraktes Bedrohungsszenario, sondern man sieht das eigentlich in sehr vielen Staaten heute in Europa, dass die politische Entwicklung plötzlich in eine Richtung geht von autoritären Staatenführern, Einschränkungen von Rechten. Und umso wichtiger ist die Institution, sowohl eben für Europa als auch für die Schweiz, um die Garantie, den Schutz von unseren persönlichen Rechten weiter zu garantieren.
Also Rückschläge und aber auch Fortschritte bei den Menschenrechten. Wir verlinken euch zum Thema Menschenrecht noch ein paar Webseiten in unseren Shownotes zu diesem Podcast. Das nächste Wochenmagazin «Gott und Welt» gibt es nächsten Freitag. Ich bin der Georg Hoffmann und wünsche euch bis dann eine gute Zeit. Und nicht vergessen, am 10. Dezember ist ja noch Internationaler Tag der Menschenrechte.
Gott und die Welt.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.